Mikrofon vorne.
Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Und wir beginnen mit einem Gebet, sobald alle wieder ihre Plätze gefunden haben. Okay. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Danke dir, dass wir eine Pause in unserer ganzen Woche haben dürfen von dem ganzen Alltag, von allem, was uns am Laufen hält und was unsere Gedanken und unsere Kraft in Anspruch nimmt. Wir möchten es wirklich als eine Auszeit, als eine Pause sehen, wo wir uns zurückbegeben zu dir, wo wir zu deinen Füßen sitzen wollen und wie Maria alle Arbeit ruhen lassen und wirklich dir zuhören. Und ich will dich bitten, dass du diese Zeit mit deinem Segen füllst, dass du jeden, der bereit ist zu hören, ihn sättigst und dass wir Hoffnung gewinnen dürfen aus deinem Wort, aus dem, was du für uns extra für uns hast aufschreiben lassen, Herr. Wenn du dein Wort nicht für uns und für dein Leib geschrieben hast, für wen denn dann? Danke, Herr, dass wir es haben dürfen. Und bitte mach du es lebendig in unseren Herzen. Amen. Ja, wir sind in Kapitel 2, wie es schon erwähnt worden ist. Wir haben uns letztes Mal mit Vers 3 befasst. Und ich will es ganz kurz wiederholen, weil ich nicht mir sicher bin, ob ich das Ende, was ich eigentlich, worum es mir eigentlich ging, ob das nicht zu sehr untergegangen ist. Und deswegen will ich das einfach nur noch mal kurz aufgreifen, dass wir es recht verstehen. Und dann will ich mit Vers 4 mich heute beschäftigen oder will uns damit hineinnehmen. Und ich hoffe, dass es für uns ein ganz schöner Einstieg wird in die Adventszeit. Ich meine, wir sind ja schon hineingestiegen eigentlich, aber dass es uns ausrichtet auf dieses Christfest, dem wir entgegengehen. Genau. Wir haben letztes Mal angeschaut, Vers 3, aber wir lesen einfach mal ab Vers 1 nochmal, dass wir wirklich alle, damit der Lokomotive ins Rollen kommt und dass wir alle dann mitfahren. Gedanklich. So, und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. So, das haben wir letztes Mal gelesen. Den nächsten Vers lesen wir gleich. Aber nochmal zurück. Um was ist es hier gegangen? Könnt ihr euch noch dunkel daran erinnern? Wisst ihr noch, was es hier geht? Welche Themen haben wir hier aufgegriffen? Hier passieren im Grunde zwei Dinge in diesem Vers 3. Das eine beschreibt, sie ging hin, kam und las auf dem Feld auf, hinter den Schnittern, ja? Und das zweite, was beschrieben wird, sie traf zufällig das Feldstück des Boas, das der Sippe Elimelechs war. Und ich glaube, das ist für uns wirklich eine Hilfe, zu verstehen, wie unser Leben vor dem Herrn auch funktioniert. Zunächst, was bedeutet das hier, Sie traf zufällig das Felsstück des Boas, das aus der Sippe, der aus der Sippe Elimelechs war. Das ist doch provokativ für uns, oder?
Nee, ich habe einfach Gott so gefühlt, weil, also, sie macht den ersten Sitz, sie möchte gehen, was schaffen, und dann fügt Gott, dass sie dort bei den Verwandten steht.
Genau. Aber zuerst mal denkt man zufällig, gell? Also so, wie es halt im Leben passiert, ne? Ja, genau. Deswegen, Zufall nur in dem Sinne, dass es ihr von Gott zugefallen ist. Das ist der einzige Zufall, den es gibt. Genau. Es ist hier wirklich im Hebräischen steht hier wörtlich bei mir, ihr Zufall traf das Feldstück, oder? Das ist fast sogar so gedoppelt. Zufällig traf ihr Zufall so, ja. Also es ist wirklich so provokativ eigentlich, dass jeder sagt, das kann doch gar nicht sein, einfach so, rein zufällig. Es ist jedem dämmert es, dass das hier die Vorsehung Gottes ist, dass es sein klarer Plan ist, seine klare Führung ist. Ja? Denn ein Zufall in dem Sinne, dass etwas ohne Plan und ohne Absicht von jemandem geschieht.
Gut, aber dadurch will man ja nur festlegen, es war nicht ihre
so,
Absicht.
Ganz richtig, genau, ganz darauf richtig. Darauf kommt es an, ganz recht. Sehr, sehr gut. Also sie hat es nicht geplant, sie hat nicht beabsichtigt, hat sich nicht vorher erkundigt, wem gehört welches Feld und geht dann dorthin, sondern sie ist aufs nächstbeste gegangen, aus ihrer Perspektive. Und Gott hat es geleitet und geführt, dass es sie einem bestimmten Boas gehört hat. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kann das passieren, dass wir so diese besondere Führung Gottes erleben dürfen im Leben und dass wir sie auch sehen dürfen? Weil das Gott ist
allein Gottes Sache.
Das ist allein Gottes Sache, das ist richtig. Aber ich sehe hier auch ein gewisses Muster, was wir hier erkennen, was aus meiner Sicht das bisschen ein gewisses Prinzip nahelegt, was das begünstigt.
Ein Prinzip.
Und zwar folgendes. Was ist das, was sie hier tut?
Sie sorgt für sich und ihre Schwiegermutter.
Genau, sie sorgt für sich und ihre Schwiegermutter. War das gut?
Ja.
War es im Willen Gottes?
Ja.
Hatte sie dafür einen besonderen Ruf bekommen, das zu tun? Einen speziellen Ruf nicht, ne? Also jetzt einen ganz besonderen Ruf, wo sie eine Vision in der Nacht gehabt hat, so, Ruf, du sollst nächsten Tag aufstehen und aufs Feld gehen. War nicht so, gell? Also gut steht aber nicht geschrieben, sagen wir so. Ja? Also man kann es nicht genau sagen, aber es ist nicht so, dass wir es von der Schrift her entnehmen könnten. Dann können wir sagen, das, was sie getan, wie sie gehandelt hat, war aufgrund einer allgemeinen Berufung Gottes. Sie hat gewusst, was Gottes Wille, was Gottes allgemeiner Wille für die Gläubigen ist, nämlich für die Angehörigen zu sorgen, zu schauen, zu dienen, das zu tun, was für den Leib, für die Gläubigen am dienlichsten und am nützlichsten ist, und das zu tun. Ja? Also sie hat nicht lange überlegt, gesagt, oh, was habe ich jetzt für Gaben, was sollte ich jetzt, Gabentest machen, all diese Dinge, ja, und dann werde ich gucken, was ich mache, ja, also gehe ich einen Garten pflanzen, ja, mit schönen Blumen, ja, es ist schön, wenn der Garten blüht, aber davon wird der Bauch nicht voll, ja, also deswegen haben wir gesehen, habe ich versucht zu zeigen, wenn wir dem allgemeinen Ruf Gottes folgen, und schauen, was seinem Leib dienlich und nützlich ist, und da nicht ohne und nicht unsere Gaben völlig ausschließend und völlig keinen Blick darauf zu haben, das nicht. Das dürfen wir ruhig, sollen wir Blick behalten. Aber das, was erforderlich ist, was nötig ist, was dem Leib dienlich ist, das in die Waagschale zu werfen und damit Gott zu dienen. Ja? Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist, wie wir Gottes Vorsehung und seine Führung wirklich auch im Leben erleben dürfen. Ja. Nicht sein ganzes Leben von der großen Berufung zu träumen, ein Spurgeon zu sein, das betrifft immer mich, ja. Was wäre das wunderbar, so ein Widerhall zu haben, so dass so ein Werkzeug für Gott sein zu dürfen, dass es einfach hinaus posaunt wird, das Evangelium. Mitten in eine Großstadt, ja, das bis an die Enden der Erde kannst du sagen. Ja. Und davon könnte man wirklich träumen, Tag und Nacht. Aber Gott segnet es und Gott schenkt seine Führung und seine Leitung, wenn wir treu sind an dem Ort, wo er uns hingestellt hat. Und nicht zu sagen, oh, jetzt bin ich in Moab, jetzt bin ich in Israel statt in Moab, eigentlich dachte ich, mein Dienst ist in Moab, was mache ich jetzt? Jetzt warte ich halt, bis Gott mich zurückschickt nach Moab. Nein, sondern da, wo Gott hinstellt, in der Treue zu dem, was Gott uns gesagt hat. Und das Neue Testament ist voll mit dem, was Gott zu den Heiligen sagt, was sie tun sollen, was ihre Aufgabe ist. Und dann wird Gott werden wir auf besondere Weise auch sehen, wie Gott immer wieder bestätigt, wie er leitet, wie er führt. Er führt nicht vom Ruhekissen aus, vom Bett aus. Ja, da wird nicht dieser Brief kommen, wo wir sagen, jetzt ist deine Stunde geschlagen, die letzten 4 Jahre hast du noch Pause, hast noch nichts gemacht, bist ruhig gelegen, jetzt hat deine Stunde geschlagen. Nein, nein. Sondern es ist im Kleinen, wo wir bereits dienen. Ja.
Und denkt auch an Rebecca, wo sie einfach aus Freundlichkeit diesen Mann bedient und eine ganze Kamele, 10 Stück Kamele. Das ist,
ja, genau.
Das ist einfach ein Tat Freundlichkeit und doch.
Ja. Also ein kleiner Dienst, würde ich eigentlich sagen, ein kleines Ding. Und Gott hat es wunderbar benutzt, um in seinen Plan hineinzuführen. Und ich meine, was für eine Rolle durfte sie in Gottes Gnade spielen? Ja, das ganze Volk Israel, ja? Also Jakob von ihr und dann das ganze Volk Israel. Was für eine Gnade. Also, das denke ich, das ist wichtig, dass wir das hier so ein Prinzip hier sehen dürfen. Und da will ich euch Mut machen, dass jeder mit dem kleinen und geringen, was Gott uns anvertraut haben mag, uns in die Waagschale werfen und fragen, Herr, wo kann ich mithelfen, dass deine Gemeinde gesund sein darf, dass sie sich freut, dass sie aufgebaut wird, dass sie gestärkt wird. Ja? Und dann werft es in die Waagschale für ihn. Ja? Also das ist nur vom letzten Mal, wollte ich es nochmal uns in Erinnerung rufen und versuchen nochmal, ich habe so den Eindruck, ich habe am Ende nicht ganz den Punkt machen können. Lass uns weiterlesen, jetzt hier in Vers 4. Da heißt es, und siehe, das ist so, pass auf, und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagt zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? So. Bis dahin. Jetzt habt ihr gedacht, das ist ja mitten im Text. Ist okay. Ich will, dass wir genau hinschauen und wahrnehmen, was hier passiert. Weil wir lesen das als ein schönes, als eine romantische Geschichte, als eine schöne Begebenheit, aber übersehen manchmal, was hier eigentlich stattfindet und was hier eigentlich passiert. Wir haben hier zuerst, und was jetzt passiert ist, da will ich euch darauf hinweisen, und dass ihr nicht zu sehr durcheinander kommt. Weil wir werden jetzt immer wieder hin und her schwenken zwischen Boas und zwischen Ruth. Okay? Wir wollen einerseits schauen, wer ist Boas? Was wird uns durch die Person von Boas über Christus gezeigt und gelehrt? Was können wir schon an herrlichen Eigenschaften von ihm sehen? Und auf der anderen Seite wollen wir auch Ruth studieren und betrachten und schauen, wie sie ein wunderbares Bild auch für die Gemeinde eigentlich ist. Ja, und für diejenigen, die Schutz bei Christus suchen. Das sind die Heiligen, das ist seine Gemeinde. Ja. Und deswegen werden wir immer so ein bisschen tschick, 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 hin und her. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr durcheinander bringt. Ja. Wir waren jetzt gerade eben bei Ruth, haben geschaut, wie sie ihre Berufung von Gott gelebt hat. Ne. Jetzt schwenken wir über zu Boas. Und Boas tritt hier eigentlich zum ersten Mal jetzt richtig in Erscheinung. Einmal haben wir noch in Vers 1 war das, gell? Haben wir so ein kleines Fenster aufgemacht, so tsch, tsch, tsch. Fenster auf, nach vorne geguckt ein bisschen, oh, okay, haben wir schon Boas gesehen aus dem Fenster, aber jetzt gehen wir erst zur Tür Boas kommt rein oder raus, wie auch immer, egal, ja. Was war das Erste, was uns die, nur noch zur Erinnerung, was war das Erste, was uns die Schrift über Boas gelehrt hat? Zwei ganz wichtige Aspekte.
Weiß nicht, ich war jetzt das letzte Mal nicht dran, das ist jetzt die ersten zwei.
Der Vers 1 ist das, schau mal, Vers 1. Ihr könnt in Vers 1 reingucken und dann verrät es euch schon. Wir müssen es nur in Worte fassen oder deuten. Hm?
Ein wohlhabend angesehener Mann.
Okay, er war ein wohlhabend angesehener Mann. Das ist das eine.
War einer von ihnen, also nahe.
Ja, genau. Also das sind die beiden Aspekte. Ja? Boas in Kraft, in Stärke und ein angesehener Mann. So, das ist das eine. Und das andere ein Verwandter. Ja? Aus der Sippe Elimelechs. Es wird betont. Ja.
Das wird zweimal gesagt.
Genau, zweimal. Mhm. Ja. Und so haben wir, was hat uns das hingewiesen in Bezug auf Christus?
Auf das Löser.
Ja. Ja, aber auf welche zwei Eigenschaften oder von Christus?
Achso, der ist einer von uns und der Erlöser muss ein Starker sein.
Ja, genau. Also er hat er ist vollkommen Gott und er ist vollkommen Mensch. Ja. Er ist verwandt mit uns. Aber er ist ein Starker. Er ist nicht so arm und heruntergekommen wie wir und so hilflos, sondern er ist ein Starker. Ja? Und nachdem seine Abstammung und sein Wesen uns schon erklärt worden ist, in Vers 1, wird uns jetzt was gesagt, hier in Vers 4.
Dass er aus Bethlehem kommt.
Okay. Ja, das kann man so, das überliest man schnell, oder? Ist das wichtig?
Ja,
genau. Also, er kam aus Bethlehem. Seine Herkunft oder seine irdische Herkunft, der Ort, aus dem er hervorgeht, wird uns auch schon genannt. Ja, hier, Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem. Ja, er kommt aus Bethlehem und spricht dann zu den Schnittern.
Ist das so? Ich habe das immer gelesen als, ja, der hat halt zufällig an dem Tag gerade in Bethlehem zu tun gehabt und kommt jetzt zurück und sagt, Shalom, Herr sei mit euch.
Ja, aber aus meiner Sicht ist es, er kommt von Bethlehem, er kommt aus Bethlehem raus zu den Schnittern. Ja? Das heißt, dass dieses Bild ist, eigentlich muss die Schrift uns nicht sagen, wo er herkommt. Oder dass er jetzt hier von Bethlehem kommt. Das muss sie nicht sagen, aber sie sagt es uns. Ja? Das heißt, wir können überlegen, hat das eine Bedeutung? Hat es uns etwas zu sagen? Und wenn wir den ganzen Kontext studieren, dann sehen wir immer wieder Bethlehem. Bethlehem wird nicht müde gehen, dass wir uns Bethlehem permanent dieser Ort genannt wird.
Ja, und ich meine, steht ja aus dem Geschlecht Elimelech. Und ich meine, die sind aus Bethlehem weggegangen.
Ja.
Das haben wir ja ganz vorne gelesen. Also von daher.
Also es ist ganz, ganz stark anzunehmen, dass er aus Bethlehem stammte, dass er jetzt nicht von woanders her gekommen ist, dann bei Bethlehem kurz einen Abstecher gemacht hat und dann rausgekommen ist oder so, sondern er kommt aus Bethlehem raus auf die Felder, ja, da wo die Arbeit stattgefunden hat. Die hat ja nicht direkt in der Stadt stattgefunden, sondern geht nach draußen und kommt eben zu den Schnittern aufs Feld. Und lest es euch nochmal durch, wirklich Bethlehem kommt permanent vor. Es wiederholt sich. In Kapitel 1 schon, Vers 1 und 2, da wird es zweimal, wird es uns dort schon genannt. Dann hier in Vers 19 zweimal und noch einmal in Vers 22. Ja. Also, wenn ihr dann noch die ersten Bibelstunden im Kopf habt, da habe ich versucht zu zeigen, wie schon in Richter 17, 18, 19 Bethlehem permanent erwähnt wird. Ja? Es entwickelt sich zu einem zentralen Ort, um den es sich dreht. Ja? Und in dem Sinne denke ich auch, dass hier es nicht ohne Absicht erwähnt wird, sondern uns gelehrt wird, der Erlöser, der Retter, der kommt aus Bethlehem. Wo lehrt es uns die Schrift, dass es so sein muss? Jetzt will ich ein bisschen kitzeln und herausfordern. Micha. 5, Vers.
Oder?
Nein. 2. Nein. Aber wenn wir schon Kapitel wissen, dann sind wir. Die Kapitel sind nicht so lang. Das ist das Allerwichtigste. Ich weiß auch meistens nur das Kapitel. Aber es ist tatsächlich Vers 1 hier. 5, Vers 1.
Stimmt.
Und wir schlagen es noch einmal auf. Da heißt es: Und du, Bethlehem, Ephrata, nicht zu verwechseln, da gibt es ja ein anderes, deswegen wird es immer dazu genannt. Du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, oder der kommen, ja, kann man sagen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit her, von dem Tag der Ewigkeit her. Oh, sehen wir wieder, gell, von etwas von seiner göttlichen Abstammung her, von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Stell dir mal vor, wenn das einfach ein irdischer Herrscher gewesen wäre hier, ist ausgeschlossen, oder? Wessen Tage sind von der Urzeit her? Von ganz Anfang?
Gottes.
Gottes, ja. Darum, genau. Darum wird er sie, das ist dieses Volk, das Volk, ja, dahingeben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat, der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Und er wird auftreten, seine Herde weiden in der Kraft des Herrn. Was heißt Nochem Boas? In Kraft, in Stärke. In der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Dann wird uns beschrieben, dass kein Feind vor ihm Bestand haben kann, dass alle Feinde zurückgeschlagen werden. Ein wunderbares Bild für den Sieg, den Jesus erringt. Und dann im Neuen Testament, wo wird es aufgegriffen?
Matthäus 1.
Ja, Matthäus ist richtig. Eins ist nicht richtig. Dann wird es was sein? Ja, ja, aber ich meine Bethlehem.
Ach, Bethlehem, oh, Boas war ich. Entschuldigung.
Ja, ja. Okay. Boas ist Kapitel 1.
Kapitel
2, genau. Wird dann auch das zitiert. Ja, weil wir jetzt so nah am Christfest sind, dann schlagen wir es auf, dass wir imstande sind, ist alles.
Aber auch in Lukas.
Auch in Lukas wird gesagt, ja. Da wird näher beschrieben, wie es dazu kam, dass er in Bethlehem geboren ist. Aber hier greifen sie diese Prophetie dann tatsächlich sogar auf. Gell? In Kapitel 2, Vers 3 ist es, als der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. So ist der Mensch, gell? Da kommt die einzige Hoffnung und er wird bestürzt. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem, in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. So, mittendrin, gell? In den Tagen. Eine perfekte Einstimmung. Und ich weiß nicht, ist es was Gutes, was wir hier sehen oder nicht? Ich meine, wir können einfach sagen, ja, schöne Information, oder? Aber bewegt es oder muss es uns bewegen? Ist ja egal, oder?
Nee, Gott hält das, was er auch verspricht.
Ja, okay. Und jetzt mal nur so überlegen, wie schwierig ist das, genau einen Ort festzulegen? Oder fest? Und dann, ich meine, so wenn ich jetzt überlege, so ich bin ein Mensch, ja, was mache ich jetzt? Will ich dem Volk Mut machen, dass irgendwann mal jemand kommen wird, der sie befreien wird? Jetzt komme ich irgendwie auf den komischen Gedanken, eigentlich blöd, oder? Jetzt schon mich festzulegen, aus welchem Ort er kommt. Das ist eigentlich vorteilhaft, oder?
Großes Risiko.
Ja, okay, aber dann selbst dann. Welchen Ort würdest du wählen?
Was Großes.
Ja, Jerusalem, oder? Gell? Also Jerusalem, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ja? Aber Bethlehem, weißt du, wie klein bist, ja? Also ein kleines Städtchen. Was willst du, warum willst du dich auf Bethlehem festlegen? Vielleicht töricht, ja? Was ist wunderbar, dass der Herr das so weit im Voraus sagt, er wird aus Bethlehem kommen. Ja? Und die wissen sogar. Ja?
Also, das ist doch toll, ich meine, da sieht man Gott
rein. Ja,
er ist in den Schwachen mächtig, er nimmt das Kleinste und macht es groß.
Ja, genau. Und er hält sein Wort so exakt und er hält sein Wort wirklich punktgenau. Es ist etwas.
Er kündigt ja auch den Kyrus an.
Also ja, ja,
den
eben.
Einen Menschen mit Namen.
Genau, ja. Also das zeigt uns, wie, wie Gott einfach dazu imstande ist, und das alles zu tun, das zu erfüllen. Also ein großer Trost, der schon hier mitschwingt, wenn uns gesagt wird, Boas kam von Bethlehem, weil der, den er repräsentiert, der kommt später auch aus Bethlehem. So, und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. So, erneut können wir wieder schnell drüber lesen. Können wir sagen, ja, schön. Hat er halt gesagt, Servus. Die anderen haben gesagt, grüß dich. War es das? Es ist ein besonderer Gruß hier. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, wenn ihr das lest. Und ich glaube, wir merken es mehr erst dann, wenn wir uns zurückversetzen. Was ist der Background, was ist der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte? Denk nochmal zurück.
Richter.
Zeit der Richter.
Wo der Großteil vom Volk eigentlich nicht viel mit Gott zu tun haben wollte.
Absolut, ja. Wo massenweise andere Götzen angeschafft und angebetet worden sind. Ja. Wo der Name Gottes missbraucht worden ist, wirklich vielfach missbraucht worden ist, wo man gesagt hat, der Herr ist mit mir, aber irgendwas im Namen des Herrn irgendwelche Dinge zu machen, wo völlig daneben, völlig verkehrt sind. Es ist, denk zurück, wirklich ein paar Seiten zurückblättern, was ist da alles passiert? Ich habe es ganz an der ersten Bibelstunde, als wir uns mit dem Buch Ruth befasst haben, habe ich es versucht aufzuzeigen. Eine geistliche Fieberkurve, die wir beobachten, von den Tagen Moses über Josua und bis in die Zeit der Richter hinein. Und selbst innerhalb des Buches Richter sehen wir, wie es immer tiefer bergab geht.
Wissen wir, wann es innerhalb von Richter passiert ist? Nein,
wir wissen die Zeit nicht genau. Mhm. Aber es ist für uns nicht, wir müssen nur diesen Geschmack von dieser Zeit bekommen, wo wirklich ein Downgrade, ein Abfall, ein tiefer Abfall gewesen ist, ja. Und wenn wir hier lesen, Richter 17, Richter 18, welche Themen behandelt Richter 17, 18?
Das ist Micha, ja.
Was sagst du?
Götzendienst,
okay. Was ist die Entwicklung hier von 17 bis 18? Ganz grob. Ich will es mal so sagen. Eines Tages, okay, sag.
Er wird zu einem Priester von seiner Mutter genannt und dann kommen die Männer von Dan und die nehmen ihn weg und die stellen ihn als quasi Hauptpriester.
Also wir können so beschreiben, ganz kurz. Ja, da ist ein Mann, der im Namen des Herrn macht Riesenblödsinn. Fängt Götzendienst an.
Ja.
Dann nimmt er einen anderen mit dazu, einen Leviten, und stellt ihn für sich ein. Schon zwei. Was passiert danach? Am Ende vom Lied ein ganzer Stamm fängt an, Götzendienst zu treiben.
Ja.
Der ganze Stamm da fängt an, Götzendienst zu treiben. Stell dir vor, ein ganzer Stamm. Also ist ein bisschen übertrieben zu sagen, ein ganzer Stamm, wahrscheinlich war es ein Teil von dem Stamm da, weil die haben sich so geteilt. Ein Teil ist an einem Fleck geblieben. Aber eine große Menge. Eine große Menge. Und dann, wenn ihr weiterblättert durch die ganze Bibel, dann sehen wir in Bethel, haben sie so ein richtiges Zentrum für den Gottesgötzendienst irgendwann mal eingerichtet. Echt ein grauenvolles Bild, was uns gezeichnet wird. Und dass das, was in Kapitel 19 passiert, grauenvoll ist, das da brauche ich euch nicht näher zu erklären, oder?
Ja.
Das ist, und da kannst du sagen, egal eigentlich wer, sie handeln alle abscheulich eigentlich. Ja. Es sind nicht allein die Männer aus dieser Stadt, sondern es sind auch, selbst diese zwei Männer. Was ist das, sagen, damit mein Gast geschützt wird, tun wir die Frauen raus. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Und das ist die Zeit, wenn wir das gelesen haben, dann haben wir Geschmack für die Zeit. Und dann, dann bekommen auf einmal diese Worte und dieses Auftreten von Boas ein ganz anderes Gewicht, oder? Also für mich ist das wie Sonnenaufgang. Ja? Tiefste Finsternis davor. Und so, wenn man durch das Buch Richter durch ist, dann fühlt man sich in tiefster Finsternis.
Das ist ja auch wieder ein Übergang zu Jesus.
Ja, absolut. Und dann, sobald Boas auftritt, und aber auch für die ganze Geschichte von Ruth und Naomi, auch ihre persönliche Situation, war eigentlich nicht besonders, also war schon düster eigentlich, menschlich jetzt gesprochen nur so. Ja, sie sind zwar zurückgekehrt, nachdem es sehr, sehr düster, auch geistlich düster angefangen hatte, haben sich auf den richtigen Weg begeben, aber ihre Perspektiven, ihre Aussicht, die waren immer noch nicht gut. Stell dir vor, solche Dinge passieren in deinem Land und du bist zwei Frauen allein. Schon davor, weißt du, die zwei Männer haben nicht mal nach den Frauen richtig geschaut. Und jetzt sind sie allein. Ja, Mahlzeit. Verstehst du? Also sehr, sehr düstere, dunkle Aussichten. Und er sagt ihr ja auch nachher extra, geh nicht auf ein anderes Feld. Bleib hier auf dem Feld. Ja, dann bist du sicher. Das hat was zu bedeuten. Ja. Es war keine gute Zeit, überhaupt keine. Und erst wenn wir diese geistliche Finsternis und Nacht sehen, die da gewesen ist, dann auf einmal können wir diese Ankunft von Boas wirklich sagen, also, langsam, da tritt einer auf und er grüßt, der Herr sei mit euch. Das ist hier ein schöner Gruß. Wir sind mitten in der Arbeit und Boas ruft ihnen zu. Gott soll mit euch sein, bei eurer Arbeit. Ja, die sind ja nur beim Schnippeln da, gell? Beim Ernten. Ja. Nein.
Er achtet auf seine Arbeit, finde ich.
Ja, genau. Er hat sie im Blick. Und er grüßt sie mit einer sehr, sehr freundlichen Gruß. Ja? Und auch die Antwort, die zurückgeben, finde ich, zeugt von Respekt, oder? Der Herr segne dich. Ja? Es sind nicht Sklaven, die unterdrückt bis zum letzten Blutstropfen da arbeiten und geknechtet sind, sondern sie schätzen ihren Herrn. Ja? Also das ist, wenn ich denke, wenn wir nur diesen einen Satz hätten, wäre schwer, ein bisschen das da rauszulesen. Aber wenn wir das ganze Bild von Boas haben, denke ich, dann können wir das gut glauben. Ja? Wenn wir das ganze Buch schon spätestens durchlesen, merken wir, sie haben ihn mit Sicherheit hochgeachtet, hochgeschätzt. Und es ist ein völlig, das alles wandelt sich, als er auftritt. Und genau das ist aus meiner Sicht, dass, woran ich denken musste, ist gerade zur Zeit, der Richter kommt auch einmal, ein ähnlicher Gruß.
An Gideon,
richtig gut, schön. Richter 6, Vers 12. Schaut mal, müsst ihr gerne mit aufschlagen. Und das hat mich so daran erinnert. Und das ist aber nicht ein Mensch, der diesen Gruß ausrichtet. Wir würden uns ja wundern in dieser Zeit, wobei es natürlich Gott immer sein Volk und seine gehabt hat. Aber trotzdem, hier ist es ein Engel. Vers 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch, dem Abiezriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter. Ganz interessant übrigens, gell? Hat er versucht, eine neue Methode zu erfinden. Ja. In der Kelter Weizen dreschen. Warum macht man das?
Damit es die Midianiter nicht kriegen.
Damit sie die Midianiter nicht merken. Um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Okay, die Kelter, die war so ein bisschen ausgehöhlt, war ein bisschen tiefer. Normalerweise macht man es genau im Gegenteil. Da, wo der Hort ein bisschen erhöht ist, da, wo der Wind schön drüber geht, damit die Spreu alle sich vom Weizen trennt. Und er macht das in der Kälte, also da kommt kein Wind rein. Du bist lang beschäftigt. Und das macht er. Und dann heißt es hier in Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das ist ja das Beste, gell? Du tapferer Held. Das ist einer, der da in der Kälte sitzt. Aber das Entscheidende ist was? Dass er in sich selbst so stark ist und so vollkommen. Ich meine, der Herr ist mit dir. Ja, das ist, dadurch werden Menschen zu wahren Helden in Gottes Augen, wenn der Herr mit einem ist. Und das ist also ein wunderbarer, ein segenstrotzender Gruß. Mhm. Ja. Und genau in dieser Art und Weise grüßt Boas die Arbeiter von sich. Da sagt der Herr sei mit euch. Und aus meiner Sicht ist es ein herrliches Bild für genau das, was passiert später in einer viel größeren Dimension, dass Jesus kommt. In was für eine Situation kommt Jesus herein?
Ja.
Das ganze
Finsternis.
Das ganze Volk, würde ich sagen, liebt Gottes Gebote und jeder schätzt seinen Nächsten höher als sich selbst und jeder eifert danach, den Herrn an vorderster Front in seinem eigenen Leben zu haben, jedes einzelne Gesetz zu kennen und zu befolgen.
Finsternis.
Und wenn du denkst, auch das ist königliche Familie, gehen Battle-Arm nach Jerusalem, Steuer zu bezahlen, was zeigt, dass die völlig untertan worden sind und es ist wirklich Tiefpunkt.
Ich weiß nicht, welche, wo meinst du jetzt genau?
Well, ich meine, Josef und Maria.
Yeah.
Das ist das Königliche.
Okay.
Yeah. Und die sind königlich und die kommen so battlearm und die geben der Regierer der Welt Steuer, was heißt eigentlich, dass die ganze Land beugt den Knie und
sind versklavt, eigentlich auch wieder, gell? Ja. Wobei sie sagen, wir sind nie jemand Sklaven gewesen, gell?
Haben ein bisschen Steuer bezahlt. Auf,
schau mal rechts und links, wer neben dir steht. Römer. Aber sie sind eigentlich unter Joch versklavt. Sie sind nicht so, wie sie sein sollte eigentlich. Als Licht für die Nationen. Weit weg davon. Und in genau diese gleiche Situation, gleich die Dunkelheit und Finsternis, kommt Jesus eigentlich hinein. Deswegen Johannes 1 kennen wir gut, gell? Johannes 1 bis 4, 5. Habt bestimmt schon aufgeschlagen, gell? Wisst schon, wo der Weg hinführt.
Nein, wir grinsen nicht nur ein, weil das hatten wir gestern
mit dem Frauen. Das ist alles beim
Frauenkreis. So fügt der Herr eins ins andere, damit wir die Lektionen verstehen.
Wir hatten das noch bildlich.
Oh, okay, cool. Das kann ich nicht übertrumpfen,
nein,
natürlich.
Aber das war echt.
Der ganze Müll und Schmutz auf dem Tisch.
Wow, genau, und dann das Jesuskind in seinem Krippe.
Wow.
Das war echt sehr eindrücklich.
Ja. Okay. Ja. Können wir auch gleich Licht ausmachen. Kerze brennt.
Aber es wurde dann nicht.
In ihm, Johannes 1, Vers 5, in ihm, in Jesus, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Was geht euch dabei so durch den Kopf? Was ist die Situation, in die Jesus hineinkommt? Ich meine, wir haben es schon ein bisschen gesagt, so. Geistliche Nacht, Finsternis, ja. Aber ich befürchte manchmal, dass wir nicht so wirklich dahinter kommen, was eigentlich wirklich passiert ist. Wenn Jesus nicht Wenn Gott nicht gesagt hätte, so Jesus, geh jetzt in die Welt, was wäre dann?
Er ist verloren.
Ja. Da ist überall Satan der Herr. Mhm. Also.
Und was ist das Endergebnis?
Kein Ausweg.
Kein Ausweg. Was bedeutet das?
Ewige Hölle.
Ja. Alle Menschen. Alle Menschen. Zur Ewigkeit gerichtet und verloren.
Und er kommt und die Welt will ihn nicht.
Ja, das ist natürlich das absolut Schockierende. Ja.
Und sie verfolgt ihn und sie will ihn töten.
Ja, es ist Haare raufen natürlich, wenn wir das alles lesen hier. Und wenn das das Einzige wäre, neben dem, was die Bibel so auch sagt, so viele ihn aber, dann wär's, da würden wir zusammenbrechen, glaube ich. Ja. Aber das Licht, es kommt. Was für eine wunderbare Gnade ist das. Wie schön ist das. Wenn es schon damals für Ruth und für Naomi angefangen hat, das Licht aufzugehen. Ich meine, letztendlich, wenn wir uns jetzt so, wenn wir weggehen von diesem Bild, hat Boas sie tatsächlich retten können. Das ist nicht bildlich gesprochen, von ihren Sünden.
Von den Sünden nicht.
Von den Sünden.
Der hat ja was anderes eigentlich gemacht. Der hat das Erbe noch aufrecht erhalten.
Und all das, was in dem Bild uns gezeigt wird, da ist ja der Retter, der Erlöser. Aber wenn wir von dem Bild weggehen, wenn sie sich wegen ihren Sünden an Boas klammern, er kann ihnen nicht helfen, weil er genauso auf Hilfe angewiesen ist. Das einzige Licht, und das ist so etwas, wo ich denke, wir müssen so darum ringen, das zu verstehen und zu begreifen. Das Exklusive, das einzige Licht, das gibt es Jesus. Auf dieser ganzen Welt, du kannst jedes Buch durchlesen. Du kannst jeden Studiengang belegen. Du kannst jede Religion durchforsten. Das einzige Licht ist Jesus. Es gibt kein anderes. Stell dir vor, ganz Baden-Württemberg, Stromausfall, schon seit 3 Monaten, und Nitzing gibt's Licht. Was würden alle machen?
Würden alle hier sein.
Alle wollen näher kommen. Ich stell dir vor, es gibt nur ein einziges Licht auf der ganzen Welt. Das ist Jesus. Das ist das, was uns die Bibel sagt, was die Bibel uns nahelegt und behauptet. Und ich glaube, dass das wirklich das ist, wo wir den Herrn anflehen und bitten müssen, Herr, lass uns das begreifen, lass das uns sehen. Ich weiß nicht, habt ihr die Dunkelheit sofort gesehen, als ihr das hier gelesen habt oder als ihr heute hierher gekommen seid in Ruth in der Geschichte, habt ihr diese Dunkelheit gesehen? Nicht sofort, oder? Wir müssen uns erst damit befassen, müssen uns erst vor Gott die Augen öffnen lassen und dann erst bekommen wir Geschmack davon und dann erst merken wir etwas davon und dann greift es uns auf einmal und dann sagen wir, oh, okay. Und ich glaube, gerade mit dem Hintergrund, wir wollen uns hineinstürzen jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Wir müssen Gott anflehen, wir müssen ihn bitten, dass er uns diese Dunkelheit sehen lässt. Und natürlich nicht nur die Dunkelheit, wir müssen natürlich das Licht erkennen auch. Aber wir müssen auch die Dunkelheit sehen, wir müssen beides sehen. Und erst dann werden unsere Herzen vorbereitet sein. Erst dann werden sie in der Lage zu sein, zu sagen, da ist das Licht, geh dahin, dorthin. Einbahnstraße. Es gibt nur ein Licht. Das ist Jesus. Ich musste denken an das, was ich schon ausgelegt habe, aber ich würde es einfach gerne auch nochmal lesen. Matthäus 4. Vers 12 ist die Einführung in den Dienst Jesu. Seine Platzanweisung, zumindest eine vorübergehende, würde ich sagen, wie Gott durch seine Vorsehung wiederum leitet und lenkt und führt. Das ist im Grunde auch wieder dasselbe Muster, nämlich dass Jesus ganz nach dem Willen des Vaters fragt und diesen erfüllt in der Taufe, in der Versuchung und Gott dann seinen Weg lenkt und führt. Vers 12, 4 Vers 12. Als er, nämlich Jesus, aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Sebulon, Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Auch hier erinnere ich euch nur daran, ich werde nicht nochmal den Text auslegen, aber ich erinnere euch nur. Land Sebulon und Naphtali, das war alles andere als, wie soll man sagen, das, worum sich alles gedreht hat. Wenn sich noch was worum gedreht hat, dann war es Jerusalem. Ja? Wo alle, wo der Tempel gewesen ist, wo das ganze geistliche Leben stattgefunden hat. Aber Sebulon, Naphtali, was haben die Pharisäer zu Nikodemus gesagt, als er gesagt hat, sollten wir nicht vielleicht mal gucken, was Jesus so lehrt, bevor wir ihn verurteilen? Was haben sie zu ihm gesagt?
Kein Prophet kommt daher.
Genau, schlag nach und lies, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Übrigens haben sie ihre Schrift schlecht gekannt.
Jonas.
Ja. Ja. Aber das war völlig klar. Niemals würde der Messias, gell, Nathanael, was sagt er? Kann aus Nazareth, dass so Gutes kommt. Das ist ausgeschlossen. Ja. Und so, aber sobald Jesus dorthin kommt, ja, ist dort das Licht. Das einzige Licht der ganzen Welt. Das einzige Licht der ganzen Welt. Was für ein wunderbares Privileg, was für ein Vorrecht, dass sie Jesus da haben, dass er ihn predigt, das Wort auslegt, sogar heilt, Gutes tut. Mensch, so ein Privileg, so ein Vorrecht. Ich möchte euch einfach ein bisschen herausfordern, provozieren, fragen, ein bisschen anders als sonst. Wo seht ihr ganz bei euch die Finsternis? Wo seid ihr Finsternis begegnet? Vielleicht heute. Vielleicht kann der eine oder andere zeugnishaft was erzählen. Weil bei uns ist, ich habe wirklich den Eindruck, wir müssen uns das einfach bewusst werden. Ja? Ich bin hier hergelaufen zu Fuß und sehe einen Jogger, läuft und joggt und trainiert. Ich kann sein Herz nicht gucken. Vielleicht hat es zur Ehre Gottes gemacht. Ich weiß es nicht. Rein von der Statistik her würde ich sagen, zu 97% nicht. Oder ich kann keine Prozentzahl sagen, aber zu einer großen Wahrscheinlichkeit nicht. Die meisten, die das machen, haben Freude an Sport machen es, um fit zu bleiben, aber bleiben sie ihr ganzes Leben fit. Ich meine, selbst wenn es lange Zeit dauert, wir hatten einen Nachbarn gehabt, der war über 70, zwischen 70 und 80, glaube ich, und hat noch Sportabzeichen und alles gemacht. Und dann von jetzt auf gleich ist er gestorben an Krebs. Es ging also von jetzt auf gleich, aber dann hat es kürzester Zeit. Und dann?
Ich denke manchmal, von jetzt auf gleich kann nicht passieren. Ja,
das sowieso.
Oder irgendwas, ja. Und dann ist auch nichts mehr.
Das sowieso, ja. Und dann, wie müssen wir das sehen und beurteilen? Das ist Finsternis. Das ist Dunkelheit. Und selbst Dinge, ich würde nicht sagen, dass es schlecht notwendigerweise, dass man es nicht tun darf oder irgendwie, versteht ihr? Aber alles, was eigentlich abgekapselt, alles, was abgekoppelt ist von Gott und von Christus, ist letztendlich Finsternis. Nicht unbedingt von den Auswirkungen her, manches kann positiv sein in den Auswirkungen, wenn ich nicht an Gott glaube jemandem anders Leben rette, ist gut. Ist aber nichtsdestotrotz geschieht es letztendlich in der Finsternis. Nicht, dass Gott nichts schenken kann, dass was Gutes daraus wächst. Zum Glück ist Gott nicht so eingeschränkt, dass er darauf keinen Zugriff hat. Ja? Er kann selbst da leiten und ein gutes Endergebnis schenken, aber da, wo es abgekapselt ist von Gott, ist Finsternis letztendlich. Mein Eindruck ist, mein Gebet ist, dass Gott es uns zeigen muss, dass er uns das klären muss und dass er es uns spüren muss, weil wir nehmen es, wir sehen diese Finsternis nicht. Wir leben einfach ganz normal. Gehen einkaufen. Ich weiß nicht, ist euch die Finsternis irgendwo begegnet? Heute irgendwo, wo ihr gewesen seid. Ich wollte ja sagen, ihr kriegt eine Gelegenheit zum Zeugnis, schon wieder rede ich die ganze Zeit.
Ja, ich habe heute die Dame besucht, die ich normal freitags besuche. Und da war ich geschockt. Also ich weiß, dass sie alkoholabhängig ist, aber so besoffen wie heute habe ich sie noch nie erlebt. Mhm. Wir sind gelaufen und sie ist echt gebrockelt und hat gesagt, sie ist nicht besoffen. Ich habe gesagt, ja, das glaube ich Ihnen nicht. Mhm. Und wir kamen ins Gespräch und es ist doch immer das Gleiche. Sie fühlt sich einsam, alleingelassen. Mhm. Aber wenn ich ihr irgendwie aufzeige, dass es jemanden gibt, dass es einen Weg gibt, sie will es nicht. Irgendwie ist so.
Es ist wie eine Wand, ne?
Ja. Dann trinkt sie lieber noch mehr.
Und das sind diese Banden und diese Fesseln. Ja.
Ja. Meine Klassenkameraden haben sich heute mega über unsere Lehrerin aufgeregt und die mit den krassesten Ausdrücken, also als sie aus dem Raum draußen war, beleidigt und dann saß ich auch daneben und habe dann irgendwie bemerkbar gemacht, dass ich es nicht so gut finde. Ich weiß gar nicht, ich habe ein Geräusch von mir gegeben oder so. Dann hieß es gleich so, ach Mikey, oder irgendwie kam dann gleich so ein Kommentar. Da merkt man auch, also das ist wirklich wirklich Finsternis.
Ja, genau.
In den Herzen.
Ja. Absolut, ja.
Das habe ich zu Hause bei meinen Söhnen, die so arg Angst haben vor der Zukunft, die den Frieden nicht haben,
ja, genau.
Den Gott gibt. Und absolut. Das ist wirklich schrecklich.
Absolut,
das
ja.
Ganze.
Ja. Ja. Also es ist, wenn wir manchmal wird es so ein bisschen greifbarer, gell? So ein bisschen, was die Situation, wie ihr erzählt habt, aber selbst, wo äußerlich alles friedlich zu sein scheint, gell? Aber wo keine Versöhnung mit Gott da ist, man kann sich noch so gut untereinander vertragen, wenn keine Versöhnung mit Gott da ist, dann ist es nur, dass die Feinde Gottes sich untereinander Frieden geschlossen haben, aber das eigentliche Problem ist nicht geklärt. Und da.
Aber die Menschen in der Finsternis wissen ja meistens nicht, dass sie im Finsteren sind.
Das ist das Problem, ja.
Also.
Und deswegen ist es umso wichtiger aus meiner Sicht, dass wir es sehen, dass wir das wissen. Ja? Weil wer sonst?
Ja, aber es ist ein absichtliche Blindheit. Ich finde, weil die Leute, mit denen ich arbeite, die sind wirklich tolle Leute. Ich habe sie alle sehr, sehr gern. Und die sehen sich auch als tolle Leute. Wir sind toll. Wir arbeiten viel. Aber die geben fast alles, was sie ausgeben, geben sie auch für sich. Und wenn ich denke, an was für Not auf der Welt ist, und man könnte denen sagen, dann würden sie sagen, oh ja, aber wie weiß man, dass das Geld eigentlich dahin kommt, wo es hinkommen soll und so weiter. Und dann könnte ich sagen, ja du, ich kann das beweisen, ich kann bestimmt Leute finden, die ja so einfach, ja John, hör mal auf. und so ist irgendwie, man ich denke, wenn Kinder, wenn die streiten, die sagen, ich will das. Und als sie wachsen, die lernen, ich darf nicht mehr sagen, ich will das, ich muss irgendwie eine andere Art und Weise finden,
wo zu
ich...
verpacken, ja.
Ja, genau. Ja. Und da ist eigentlich kein Unterschied jetzt zwischen jetzt und zu der Zeit, sondern wir sind einfach raffinierter.
Genau. Also Kinder machen es ungenierter.
Ja.
Das ist einfach so. Und lasst uns beten einfach, dass es Gott uns neu bewusst macht für diese Adventszeit. Und besonders für den Weihnachtsmarkt, weil ich merke, ich bin so angewiesen, dass Gott mir das zeigt, dass er das aufs Herz legt, weil selber, mein Fleisch bringt mich nicht drauf. Bringt mir das nicht bei. Und lass uns den Herrn anflehen, dass er das für uns tut. Und lass es uns, das will ich auch noch mitgeben aus diesem, da werden wir uns aber noch ein bisschen intensiver damit befassen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt in einem kurzen Abwinken das hier, was ist das Besondere, was hier auch noch passiert? Ja, nicht nur, dass das Licht kommt, so dass das Licht aufgeht. So, Boas ist jetzt da. Schön, ich kann ihn von weitem angucken. Sieht schön aus. Das ist nicht das Einzige, oder? Was passiert in Vers 5? Ich habe ja Vers 5 extra mitgelesen. Ich habe gedacht, jetzt hat er gar nicht Vers 5 gesprochen.
Er interessiert sich für Ruth.
Das Erste, was er zu seinem Knecht sagt, ist nicht, wie geht die Arbeit voran? Wie liegen wir? Wie stehen die Zahlen? Sind die Kornspeicher gefüllt? Das Erste, was er fragt, ist, oder zumindest nur, was wir lesen, ja? Ich meine, ich gehe immer nur von dem aus, was der Text sagt. Ja? Weil Gott hat so aufschreiben lassen. Wenn er hätte gewollt, dass wir noch etwas anderes wissen, hätte er es aufgeschrieben. Also, und dann sagt er, dem Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Ist das etwas Schönes?
Schon ein.
Ah, das ist etwas Wunderschönes. Schau mal, das Licht kommt. Jesus kommt auf die Welt. Und dann sagt er, wem gehört er da? Wem gehört die da? Und du bist der. Ist das nicht was Schönes? Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich meine, weil, wenn das Licht da ist, aber das Licht nur für sich selbst strahlt und selbst zeigt, wie schön es ist, du aber keinen Zugriff auf dieses Licht hast, dann hilft es dir nicht. Das macht dich eher verzweifelt. Du sagst, oh, ich sehe da Licht, aber ich kann nicht hin. So wie ich bin, ich kann nicht kommen. Aber er fragt, danach erkundigt sich und später werden wir sehen, nicht nur das, sondern er nimmt sich ihrer an, er sorgt für ihren Schutz. Das ist Wahnsinn, was da passieren wird. Und da bin ich schon wirklich auch gespannt, dann mit euch die Reaktion von ihr dann auch anzuschauen, all diese Dinge. Aber es sollte uns erstaunen, dass Christus auf diese Welt gekommen ist und dass er nicht an uns vorübergegangen ist, sondern dass er gesagt hat, wem gehört der da? Wem gehört die da? Ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Eine Heidin. Das wird betont wieder, gell? Ein moabitisches Mädchen, das aus Moab zurückgekehrt ist. Wird er nicht müde, das zu betonen? Bedeutet für uns was? Diejenigen, die Feinde des Volkes Gottes gewesen sind. Die Heiden, die Nationen, die fernab gewesen sind. Oh ja, ich denke, das ist beides das, was wir aus diesem Text von heute mitnehmen können und sollen. Nämlich zutiefst, zutiefst dankbar zu sein, Herr, dass dieses Licht uns scheinen und uns leuchten durfte. Und den Herrn anzuflehen, zu bitten, dass er uns diese Wahrheiten sehen lässt. Licht und Finsternis, gerade besonders in dieser Zeit und für diese Aufgabe, die vor uns liegt. Ich hoffe, dass es uns zu- und ausrüsten darf, auch Gott fröhlich zu dienen. Er soll es wirken und ich hoffe, dass wir jetzt einfach in Gebeten das ihm bringen dürfen. Seid herzlich eingeladen. Ganz herzlichen Dank euch.
Danke dir.
Und freue mich, euch bald wiederzusehen.
Gottes Führung und Leitung auch ganz toll. Ich komme zur Bushaltestelle und jetzt sehe ich die Angelika.